alles aufgewirrt, Allah subhanahu wa ta'ala, und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alles aufgewirrt, Allah, der uns erschaffen hat und der unsere Körperteile für uns erschaffen hat. Diese Körperteile hat er für uns erschaffen, damit wir ihm dienen und ihm mit diesen Körperteilen Dankbarkeit zeigen. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala und loben ihn. Zu diesen Körperteilen, die er geschaffen hat für uns, liebe Geschwister, gehört die Zunge. Und diese Zunge, oder allgemein betrachtet, je gefährlicher etwas ist, was Allah für uns erschaffen hat, desto größer fällt die Belohnung aus, wenn man es immer so macht, wie Allah es möchte. Und je gefährlicher ist es auch, wenn man damit eine Sünde begeht. Die Zunge, ihr wisst, mit der Zunge tritt man in den Islam ein. Mit der Zunge kann man auch mit aus dem Islam austreten, ohne dass man es merkt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf hingewiesen hat. Mit der Zunge geht man einen Ehevertrag ein und mit der Zunge kann man den Ehevertrag beenden. Mit der Zunge, liebe Geschwister, kannst du etwas aussprechen, das Allah azza wa jalla zufriedenstellt mit dir bis an den Tag, an dem du ihm gegenüberstehen wirst. Und mit der Zunge kannst du etwas aussprechen, dass Allah subhanahu wa ta'ala zürnt, bis an den Tag, an dem du ihm gegenüberstehen wirst. Die größten Katastrophen passieren genau durch zwei Dinge. Einmal das, was zwischen deinen Wangen ist, und auf der anderen Seite das, was zwischen deinen Oberschenkeln ist. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und deswegen garantierte er für denjenigen, der auf diese beiden Dinge aufpasst, das Paradies. Liebe Geschwister, der Islam, und darüber denke ich gibt es keinen Zweifel, ist eine Religion, die für die Einheit der Muslime sich einsetzt. Oder der Islam ist eine Religion, und es gibt nur eine Religion bei Allah subhanahu wa ta'ala, die die Einheit der Muslime gewährleistet. Das erkennen wir an vielen Beispielen aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Einmal im Hadith von Abu Huraira und Aisha, möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein. Sie beide sagten, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat Folgendes gesagt: Der Imam ist dafür da, dass man ihm nachmacht. Gemeint ist der Imam im Gebet hier in dem Fall. Der Imam ist dafür da, dass man ihm nachahmt, nachmacht. Deswegen unterscheidet euch nicht von ihm. Wenn er Allahu Akbar sagt, dann sagt ihr auch Allahu Akbar. Wenn er sich verbeugt, dann verbeugt euch auch. Wenn er sich hebt, dann hebt euch auch. Wenn er Sami Allahu liman hamida sagte, dann sagt ihr Rabbana wa lakal hamd. In einer Überlieferung, Rabbana lakal hamd. Wenn er sich niederwirft, dann werft euch auch nieder. Und dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, wenn er sitzend betet, dann betet ihr auch im Sitzen. Und das ist unglaublich eigentlich, liebe Geschwister, weil es gehört eigentlich zu den Pflichten im Gebet, dass man im Gebet steht, besonders das Pflichtgebet, dass man dabei steht. Und trotzdem, wenn der Imam sein Gebet im Sitzen beginnen würde, weist dieser Hadith darauf hin, dass man sein Gebet im Sitzen verrichtet. All dies, damit man sich nicht unterscheidet von der Gemeinschaft. Und auch hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal einen Mann gesehen, der nicht mit den Leuten gebetet hatte. Die hatten gebetet und der Mann hatte nicht mitgebetet. Nach dem Gebet hat er sich umgedreht, hat ihn gefragt, warum hast du denn nicht mit uns gebetet? Und dann sagte er, hat er seine Entschuldigung hervorgebracht, hat er gesagt, weil ich habe kein Wasser gehabt und ich war Junub, ich war unrein. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt, es hätte gereicht, wenn du Tayammum machst, sinngemäß. In einer anderen Überlieferung hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet und dann hat er gemerkt, dass zwei Männer nicht mitgebetet hatten. Und dann sagt er zu ihnen, was ist mit euch beiden? Warum habt ihr nicht mitgebetet? Seid ihr keine Muslime? Daraufhin sagten sie beide, wir haben schon zu Hause gebetet gehabt. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr zu Hause gebetet habt und dann in die Moschee geht, dann betet mit den Leuten mit. All dies, liebe Geschwister, damit die Einheit der Muslime gewährleistet ist. Die Hajj ist eines der Paradebeispiele, um zu zeigen, wie die Einheit gewährleistet werden muss. Ebenso dein Gebet, was du auf der Reise verrichtest, wenn man auf der Reise ist, dann betet man ja sein Gebet, das aus 4 Raka'at besteht, nur 2. Das heißt, Dhuhr, Asr und Isha werden zu 2 Raka'at. Maghrib und Fajr bleibt, wie es ist. Aber trotzdem, wenn du hinter einem Imam betest, der 4 Raka'at betet, musst du mit ihm 4 beten. Du kannst nicht sagen, ich höre einfach nach 2 Raka'at auf. All dies, liebe Geschwister, weil man sich dann von der Gemeinschaft der Muslime abspalten würde. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat einen Hadith erwähnt von über einen Mann, der sehr glücklich ist. Einen Mann, der Paradiesbewohner. Der ist, als er morgens aufgestanden ist, hat er nicht gewusst, dass er ein Paradiesbewohner sein wird an diesem Tag. Als er aufgestanden ist, wusste er nicht, dass an diesem Tag ihm seine Sünden vergeben werden. Und er wusste auch nicht, dass an diesem Tag er so rein sein wird, wie an dem Tag, an dem seine Mutter ihn geboren hatte. Er ist nämlich hinausgegangen aus seinem Haus, liebe Geschwister, und wollte Gutes für die Menschen. Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, als einmal ein Mann unterwegs war, hat er einen Zweig mit Dornen gesehen auf dem Weg. Und dann hat er diesen Zweig aus dem Weg entfernt. Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm gedankt und ihm seine Sünden vergeben. Dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim und auch anderswo überliefert. Diese Person, liebe Geschwister, ist hinausgegangen mit diesem reinen, gottesfürchtigen, sauberen Herz, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist. Und dieses saubere Herz, die Auswirkungen haben sich gezeigt an seinen Taten, dadurch, dass er diesen Zweig vom Weg der Menschen entfernt hat. Und daraufhin hat ihn Allah subhanahu wa ta'ala vom Höllenfeuer entrückt. Denn derjenige, dem seine Sünden vergeben werden, dem sind seine Sünden, der ist vom Höllenfeuer entrückt. In einer Überlieferung heißt es, wie hier, die ich gerade vorlese, hieß, ihm wurde vergeben. In einer anderen Überlieferung heißt es, liebe Geschwister, ihm wurden seine vergangenen Sünden alle vergeben. In einer anderen Überlieferung heißt es, ihm wurden seine vergangenen und seine zukünftigen Sünden vergeben. Und eine andere Überlieferung heißt es, er wurde ins Paradies eingelassen. Und die Sache, liebe Geschwister, ist, es geht nicht um die Menge der Tat, die er gemacht hat. Eine kleine Tat kann Allah subhanahu wa ta'ala schon zufriedenstellen. Die Menge, das kommt darauf an, um welche Tat es geht. Manchmal ist wenig von einer Art Tat gut und besser, als von einer anderen Art viel zu tun. Wie zum Beispiel ein Pflichtgebet. Ein Pflichtgebet ist besser als viele freiwillige Gebete. Sondern es geht darum, wie es überliefert worden ist über unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dieser Hadith, liebe Geschwister, weist auf die unendlich große Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala hin und auf seine auf seine riesige Barmherzigkeit subhanahu wa ta'ala hin. Ich nehme das zurück, weil ich das nicht gelesen habe im Koran oder in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ebenso weist es auf seine Großzügigkeit hin subhanahu wa ta'ala und seine Güte und dass er nicht einmal die kleinste Tat verloren gehen lassen wird. Selbst wenn es darum geht, einen Ast vom Weg zu entfernen. Die Gelehrten haben, liebe Geschwister, auf etwas ganz Wichtiges in diesem Hadith hingewiesen. Zusammengefasst, es geht nicht um diesen Zweig, den er vom Weg entfernt hat. Darum geht es nicht. Sondern in erster Linie geht es um die Tat, die er mit seinem Herzen begangen hat. Denn ihr wisst, die Taten kann man mit seinem Herzen beginnen, kann man mit seinen Körperteilen beginnen, kann man auch mit seiner Zunge beginnen. Und es geht hier um die Tat, die er mit seinem Herzen begangen hat. Denn als er diesen Zweig vom Weg der Muslime entfernt hat, hat er sich Sorgen um die Muslime gemacht. Er hat sich nicht Sorgen gemacht um einen einzelnen Menschen oder zwei oder drei, sondern um eine ganze Gemeinschaft. Und deswegen sagen manche uns vorausgegangen rechtschaffenden Menschen, dass je nachdem, oder sagen sie, dass die Tat, die man begeht, sie kann an Rangstufen zunehmen, dadurch, dass man eine richtige Absicht hat. Wenn ich so etwas entferne um einem Menschen zu helfen oder zwei oder drei, ist es was anderes, als wenn ich beabsichtige, dass alle Menschen davon profitieren. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm dadurch seine Sünden vergeben und es geht nicht um die Bewegung, die er gemacht hat, denn es gibt Leute, die machen das tagtäglich, den Müll von der Straße entfernen, aber es geht um die Absicht, die dahinter steckt und es geht darum, dass er es für Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine gemacht hat. Wer sich also Sorgen macht um die Muslime, um ihre Gehorsamkeit Allah gegenüber und ihnen beibringt, wie sie mit Allah und den Menschen zu sprechen haben, und ihnen beibringt, wie sie mit anderen Menschen und Allah umzugehen haben, und ihnen beibringt, wie sie Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten haben. Solch eine Person ist mit diesem Hadith gemeint. Es kann sein, dass jemand sich zurückzieht in die Moschee seines eigenen Stadtviertels und den Menschen die Surat al-Fatiha alleine beibringt, sonst gar nichts. Aber er macht sich Sorgen. Warum bringt er das den Menschen bei? Weil er dadurch sein Brot verdient, sondern er macht sich Sorgen, dass das Gebet der Menschen nicht akzeptiert wird von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn sie die Fatiha nicht richtig lesen. Deswegen kann es sein, dass man durch wenig Taten bei Allah azza wa jal um Rangstufen so weit aufsteigt, daran hätte man niemals gedacht. Liebe Geschwister, was ist dann mit einer Person, die den Menschen Gutes beibringt? Also wenn einer durch die Entfernung eines Zweiges diese Stufe erreicht, was dann mit jemandem, der den Menschen Gutes beibringt, der den Menschen beibringt zu beten, der den Menschen ihren Tauhid beibringt, der den Menschen beibringt die Zakat und wie hoch der Nisab ist und wem man die Zakat geben darf und vieles andere. Und dann, liebe Geschwister, kommt jemand und will diese Einheit, die zweifellos ein Ziel der Scharia ist, diese Einheit will er auflösen und er will die Muslime spalten und er spaltet sie durch ein Wort wieder, um wieder zum Ausgang zurückzukehren. Es ist nur ein Wort, was er sagt, indem er über andere Menschen schlecht spricht, indem er über seinen eigenen Bruder etwas sagt, was sein Bruder nicht mag. Solch eine Person ist wirklich arm, sehr arm, weil es kann sein, dass am jüngsten Tag seine ganzen guten Taten weg sind, weil er den beleidigt hat, über den schlecht gesprochen hat und so weiter und so. Der verteilt seine ganzen Hasanat, die er eigentlich durch seine Gebete jeden Tag sammelt. Solch eine Person ist arm. Sie kennt Allah nicht. Und sie fürchtet ihn auch nicht. Und sie ehrt ihn nicht. Solch eine Person, liebe Geschwister, sollte dringend über sich selbst nachdenken, ob das sinnvoll ist, was er macht. Riba bedeutet, liebe Geschwister, die Wahrheit zu sagen. Riba bedeutet nicht zu lügen. Wenn ich lügen würde über meinen Bruder, dann würde ich, das nennt man nicht Riba, das nennt man Buhtana auf Arabisch. Riba bedeutet die Wahrheit zu sagen über deinen Bruder. Aber er mag es nicht und deswegen lässt du es weg. Und Tauba zu machen ist immer sehr schwer, gerade bei der Riba, weil wenn es eine Sünde ist zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala, kannst du ihm Verzeihung bitten und aufrichtig bereuen und Allah wird dir vergeben. Aber wenn es um ein Recht der Menschen geht, dann musst du ihn um Erlaubnis bitten. Und dann muss er dir verzeihen. Und das Problem ist dabei, manche Leute sagen, ja, ich möchte nicht ihm um Verzeihung bitten, damit das Problem nicht größer wird. Ja, das mag zwar sein, aber du hast trotzdem Riba begangen. Und das mag zwar sein, dass man dadurch einen größeren Schaden beseitigt durch einen kleinen, aber Vorsicht, das ist keine Sache, die du selbst einfach so auf die leichte Schulter nehmen darfst. Manche Leute, sie reden über andere schlecht und dann sagen sie, ich habe das aber gemacht eigentlich als Nasiha. Ich wollte eigentlich nur einen Ratschlag geben. Das ist, liebe Geschwister, man muss die Dinge beim Namen nennen. Nasiha ist eine Sache und hat seine Regeln und seine Bedingungen und Riba hat andere Regeln und andere Bedingungen. Allah subhanahu wa ta'ala kann man nicht betrügen, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen muss man immer wieder, wenn die eigene Seele einen dazu bringt, Schlechtes zu sprechen und man sich fast nicht mehr zurückhalten kann, weil man sich unbedingt die Worte loswerden will, unbedingt sich befreien möchte von dem Hass, den man in seinem eigenen Herzen hat, dann muss man dagegen ankämpfen, denn derjenige, der sich selbst gegen seinen eigenen seinen schlechten Teil seiner Seele ankämpft, das ist der erfolgreiche Mensch, liebe Geschwister. أقول بما تسمعون استغفر الله العظيم لي ولكم. Bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unsere Gemeinschaft immer befreit und reinigt von jedem Menschen, der unserer Gemeinschaft Schlechtes will. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er sich um solche Menschen direkt selbst kümmern soll, damit er sie von uns so weit entfernt, wie zwischen der Entfernung zwischen Osten und Westen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, du bist derjenige, der uns sieht. Und du bist derjenige, der sehr wohl weiß, was in unseren Brüsten vorgeht.